melden uns vom Abgrund. Nürnberg 1:2.
Das reicht aber nicht mehr, denn es ist vorbei.
Aber keines der letzten 6 Spiele gewonnen.
Rettet man sich in der Relegation und hält die Klasse.
Hallo, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Abschiedskast. Wir sind angekommen am nächsten sehr deprimierenden Spieltag. Noch dazu soll ein besonderer Tag, weil ungefähr jeder, den ich gefragt habe, ob er heute mit mir aufnehmen will, hat abgesagt, weil heute Valentinstag ist. Ich habe doch noch einen wundervollen Gast gefunden, der mit mir aufnimmt. Paul!
Hallo!
Es freut mich sehr, dass Paul hier ist. Eigentlich wollte ich 2 Gäste fragen, aber ihr habt ja alle Freundinnen, Alter. Wer hat denn sowas? Wirklich. Wer hat denn Partner?
Ja, wir beide nicht. Ich hab dich als Date. Das ist doch auch was Schönes.
Aber das ist unser romantisches Valentinstag-Date. Alter, meine Stimme. So. Ja, wie ich schon gesagt habe, der Spieltag war nicht sonderlich erbaulich für den VfB. Aber darum geht's jetzt erstmal nicht. Zuerst habe ich mir vorgenommen, wieder meine wichtige Frage zu stellen, die ich jedem wichtigen Gast stelle. Paul, für was kennt man dich inzwischen auf Twitter?
Man kennt mich? Weiß ich nicht. Halb, dass ich der bin, der nicht Köln-FT ist und gleichzeitig nicht Stuttgart-FT ist.
Das genau, er ist Köln-Fan, aber manchmal ist er auch für den VfB.
Nein.
Genau, sag
ich. Guck, da fängt's an. Ich bin full-blown VfB-Fan. Ich habe nur meine Sympathien für Köln, weil ich daherkomme.
Okay, also, wie ich schon gesagt habe, er ist Köln-Fan, manchmal routet er für den VfB, in der Rolle ist er heute mal da, weil das gesamte letztes Jahr durfte er uns immer als Köln-Nicht-Fan, in Anführungszeichen, besuchen, weil er ist ja kein Köln-Fan. Jetzt darfst du uns mal mit mir mal richtig schön über den VfB lästern später, ich hoffe, du freust dich drauf.
Toll!
Toll! Tatort mit Till. Ach Gott, ich liebe es. So. Das erste Spiel, das schon mal dermaßen beschissen war, war VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt. Ich glaube, du hast in voller Länge 90 Minuten lang angetan.
Gott sei Dank nicht.
Gott sei Dank nicht, ich auch nicht. Aber es war auch, also kurz zusammengefasst, Wolfsburg gewinnt 2:0 durch Tore von dem Erlöser Max Kruse. Ja, jetzt lass mich doch meinen Aufbau machen. Ich wollte Max Kruse beleidigen.
Kultig.
Genau, Max Kruse und Luke Bakio treffen. Ja, ich glaube, zum Spiel so viel kann man nicht sagen. Also, ich hatte zumindest das Gefühl, dass der Sieg nicht so verdient war, wie er jetzt zustande gekommen ist. Ich dachte eigentlich, also ich hatte so das Gefühl in Szenen, die ich gesehen habe, dass Frankfurt die bessere Mannschaft war. Bei Wolfsburg dann aber ein bisschen Glück dabei war und Wolfsburg auch nicht so viel fürs Spiel getan hat. Aber naja, man muss ja auch mal ein bisschen Glück haben.
Also Wolfsburg bekommt diesen Elfmeter, der jetzt nicht, wo es jetzt nicht klar ersichtlich ist, ob das im Strafraum ist oder außerhalb, und geht dann deswegen in Führung, weil Kruse hat ja auch eine wahnsinnige Elferquote. Ja, wie gesagt, ich find's irgendwie irritierend, dass sich da der VAR eingemischt hat. Warum? Also ich sehe nicht, dass es eine klare Fehlentscheidung ist. Weil so der erst als Freistoß gepfiffen und dann später als Strafstoß. Das sehe ich nicht ganz. Und dann, ja, Frankfurt schafft's, also blöd wie es klingt, Frankfurt macht einfach das Tor nicht, obwohl sie ja auch ihre Chancen haben. Die haben ja auch einen XG-Wert gehabt von 0,9 fast. Ja, und dann fangen sie sich halt noch in der 90. oder 93. glaube ich war das, noch ein Konter von Luke Bakio, und dann war das Ding halt auch durch.
Ja, da kann man dann auch einfach nichts machen. Aber was ich gern, wenn wir jetzt bei Wolfsburg mal sind, weil alle Menschen, mit denen ich hier rede, hassen Wolfsburg und wollen nie darüber reden, deswegen darfst du jetzt mit mir wunderschön an 2-3 Minuten über Wolfsburg reden.
Ich hasse Wolfsburg.
Ich auch, aber das lässt sich jetzt nicht vermeiden. Wir müssen da beide durch. Wolfsburg hat mit diesem, also wahrscheinlich nicht nur mit dem Max-Kruse-Transfer, aber auch durch den Max-Kruse-Transfer, ein kleines Momentum quasi aufgebaut, könnte man sagen, dass die ihnen in den letzten Spielen geholfen haben. Wir haben jetzt gewonnen gegen Frankfurt durch ein Max-Kruse-Tor. Dann haben sie letztes Spieltag gegen Fürth, glaube ich, 3-1 oder 4-1 gewonnen. Ohne Max-Kruse-Tor, aber auch mit einem starken Max-Kruse. Und naja, man hatte jetzt so ein bisschen das Gefühl vielleicht die letzten Tage, Wochen, okay, eher so die letzten Wochen, also nicht jetzt, dass Wolfsburg vielleicht etwas außer Tritt geraten könnte. Und eher gesagt geraten ist. Und tief im Abstiegskampf feststeckt, aber jetzt durch zwei ganz gute Siege mit dem besten Trainer der Welt, Florian Kohfeldt, haben sie da auf einmal einen Weg gefunden, wie sie doch ganz gut dastehen. Und ich glaube tatsächlich, dass es halt einfach damit zu tun hat, dass sie jetzt sehr viel Geld in die Hand genommen haben im Winter mit Kruse und
Jonas Wind für 12.
Ja, genau. Jonas Wind, die halt einfach so für so einen Abstiegsverein einfach eine riesen Bereicherung sind. Das hat man ja mit Kruse auch bei Union gesehen. Der Typ ist ein Kreativspieler, wie sich jeder Verein das nur wünschen kann, vor allem jeder Abstiegsverein, weil dem halt sowieso jede Kreativität abgeht vorne, ist das halt einfach ein kompletter Gamechanger, der Mann.
Ich glaube, du kannst fast schon das, die Vorsilbe Abstiegs streichen, weil ich sehe, also, wenn ich ehrlich bin, maximal eine Bundesliga-Mannschaft, dem ein Max Kruse nicht weiterhilft. Ja. Also, natürlich, dass Wolfsburg unter völlig unfairen Wettbewerbsbedingungen an Max Kruse und an Jonas Wind rangekommen ist und sich mal ebenso leisten können, während Corona 50 Millionen in Stürmer zu verbraten, ist natürlich einfach ein unfairer Wettbewerbsvorteil. Aber gleichzeitig steht auch fest, dass, ja gut, man kann kaum einen besseren, der ist zwar schon 34, aber meiner Ansicht nach konnte man kaum einen besseren Transfer als Max Kruse tätigen. Also.
Ja, hast du gut zusammengefasst. Ich trauere immer noch dem hinterher. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, letztes Jahr im Sommer, vor seinem Wechsel zur Union, hat er doch
da diesen... Da gab es kurz VfB-Gerüchte.
Ja, weil er in seiner Instagram-Story Posts gemacht hat, wo er auf dem VfB-Gelände war und so Pfeil, Punkt, 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 Zoom gemacht hat. Und ich so, oh mein Gott, Alter, wir steigen nie wieder ab. Und dann war das so ein scheiß Prank. Und ich war so, ich hasse dich.
Das war eine Charity-Aktion, glaube ich.
Ja, ist mir doch scheißegal, ob es eine Charity-Aktion oder ein Break war. Ich war gebrochen. Ich war sowas von, mein Herz war komplett rausgerissen und drauf rumgesprungen, weil ich Max Kruse haben wollte.
Ich möchte ehrlich sein, ich war damals froh, dass er nicht gekommen ist. Aber ich mochte ihn auch als Typen jetzt nie so besonders. Natürlich, jetzt wenn er jetzt wieder zu was gegangen ist, steigert natürlich jetzt nicht gerade die Aktien. Aber... Ja, also, natürlich wäre er auch spielerisch natürlich auch für den VfB da eine Bereicherung gewesen. Natürlich wäre er jetzt eine Bereicherung gewesen. Mhm. Also, wie gesagt, außer Bayern sehe ich keine Mannschaft, der einen Max Kruse nicht weiterhilft.
Ja, ja. Wobei ich jetzt sagen muss, ich kann ihn jetzt wieder mögen, weil davor hat er bei Union gespielt und ich habe mir fest vorgenommen, keinen einzigen Spieler außer Christian Gentner, der bei Union spielt, zu mögen. Deswegen, das ist okay. Das ist vollkommen okay. Also eigentlich
was
nicht.
Was hast du denn gegen Menschen wie Levin Öztunali oder Kevin Behrens oder Andreas Vogels?
Okay, Kevin Behrens, den mag ich tatsächlich, das ist schwierig. Aber der Rest finde ich
unsympathisch. Der ganze Partie Zweitligaspieler, der erstaunlich gut funktioniert.
Ich bin neidisch. Der Neid liegt in der Luft. Bitte lass das niemals irgendein Union-Fan hören, der wird mir das nämlich noch 10 Jahre lang unter die Nase reiben. Ja, weil wir es gerade schon von Abstiegskandidaten haben. Es gibt aktuell genau 2 Dinge, die mir Hoffnung machen beim VfB. Eins davon ist der FC Augsburg.
Ja.
Augsburg spielt nämlich überraschenderweise mit 2 Toren. Das hat mich auch überrascht, okay. 2-3 gegen Gladbach. Also mich überrascht es dermaßen, dass Augsburg 2 Tore in diesem Spiel geschossen hat. Also,
das
war irgendwie nicht so in meinem Kopf, dass das funktioniert hat. Also irgendwie funktionieren kann. Weil, kurz off-topic, ich war Samstag, Mittag hatte ich ein Dart-Ligaspiel und ich hatte in derselben Kneipe ein Ligaspiel wie vor 2 Jahren, als der VfB abgestiegen. Ne, vor 3 Jahren war das jetzt, als der VfB abgestiegen ist und der VfB damals auch komplett auf, ja, egal. Und jedenfalls, da lief halt groß Bundesliga-Konferenz und ich habe halt for real nicht mitbekommen, dass Augsburg 2 Tore geschossen hat. Und ich heute Morgen so, guck's auf mein Handy so, Augsburg-Gladbach 3-2? Ich hab's nicht mitbekommen, das hat mich sehr überrascht. Deswegen, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, ja, es stimmt tatsächlich, die Tore stehen nicht nur falsch drin, die haben tatsächlich 2 Tore geschossen. Das überrascht mich. Aber, naja, man muss bei Augsburg auch sagen, also, wenn es bei VfB nicht läuft, ja, Bei Augsburg läuft es aber auch zum Glück nicht. Und das ist jetzt so ein bisschen der kleine Trumpf quasi. Aber Augsburg hat halt auch vor allem defensiv seine Probleme, was ich jetzt wieder gelesen habe, dass Markus Weinzierl halt nicht wirklich das taktische Genie ist, das man sich halt erhofft und so defensive Zuordnung und sowas sich halt als schwieriger aktuell gestaltet. Weil's
ja,
halt,
das hätte ich dir auch vor 3 Jahren sagen können.
Ja, das hätte ich dir auch sagen können. Aber da stimmt es wohl nicht so ganz, wer jetzt wen verteidigt und wer jetzt was macht im Angriff und wer jetzt eigentlich spielt und was macht man eigentlich, wenn man einen Ball am Fuß hat. Das ist alles so ein bisschen untergegangen anscheinend. Und man ist gar nicht so zufrieden mit dem, was der Herr Weinzierl macht.
Ja, der hat auch hervorragende menschliche Seiten und menschliche Fähigkeiten und der hat bestimmt gute Teambuilding-Maßnahmen für den Neuzugang. Okay, aber dass der jetzt nicht der große Erlöser ist, was Spielidee betrifft, das war uns jetzt, glaube ich, allen klar. Das Ding ist mit diesem Spiel, ich glaube, Gladbach hat mal halbwegs in Normalform zurückgekommen, nachdem wir jetzt ein halbes Jahr gut underperformed haben. Und auch wirklich viel Pech hatten. Jetzt ist einfach dieses Phänomen, weißt du, dass es so evens out ist, dass die jetzt nicht unbedingt viel schlechter oder besser spielen, aber es jetzt sich langsam angleicht mit den Ergebnissen, die sie verdient haben. Ja, dann bekommen die halt noch diese beiden Tore, aber also der zweite Treffer ist ja schon von Augsburg ist schon sehr spät gefallen, also ist jetzt nicht so groß, denke ich, eine Sache von irgendwie große Leistung von Augsburg. Das ist einfach noch so ein bisschen Überbleibsel von defensiver Instabilität. Gerade bei Ginter, finde ich, hat man das noch gemerkt. Aber ich würde das jetzt nicht zu hoch hängen als Augsburger Leistung.
Ja, genau das würde ich nämlich auch sagen. Ist jetzt eher so ein bisschen, wie hat Andreas das immer gern gesagt, also wie sagt Andreas immer gern, der mich heute auch versetzt hat außerdem. Wobei, alles gut, Andreas, ich mag dich. Das war so das typische Crunch-Time-Goal, wenn es um nichts mehr geht, aber die zurückliegende Mannschaft trotzdem noch irgendwie was macht. Das ist nichts wert, also das ist komplett egal.
Ergebniskosmetik.
Genau. Gott, ey. Wirklich, wenn es eine Sache gibt, die mich permanent dazu bringt, dass ich mich aufrege, dann sind das scheiß Kommentatorfloskeln. Wirklich. Weißt du, was das Schlimmste war? Ich habe, glaube ich, ein paar Mal davon erzählt. Ich höre gerne Spiele über sportschau.de. Am Sonntagmittag saß ich im Auto und ich fahre, das hat jetzt mit überhaupt nichts mit dem Abstiegskampf zu tun. Ich fahre und dann schreit der Reporter auf einmal irgendwas von Matthias Brandt rum. Und ich war so, bitte was? Matthias Brandt? Und der redet von Matthias Brandt und redet immer weiter. Sitzt da niemand in der Redaktion, der ihm mal aufs Ohr brüllt, bist du doof, der heißt nicht Matthias oder so. Also passt da irgendwer von denen auf, hört das irgendwer anderes außer ich? Also,
ich hat mich... Oh, Namensdreher passieren.
Ja, aber da muss doch irgendwer sitzen, der dem mal sagt, Kollege, der heißt nicht Matthias. Weil, also, Matthias ist jetzt schon relativ weit entfernt von Julian. Naja. Gibt es nicht einen Schauspieler, der Matthias Brandt heißt?
Ich weiß es nicht.
Du weißt es nicht, ich nämlich auch nicht. Egal, machen wir weiter. Was ich auch nicht weiß, wie das passieren konnte, ist, dass Bochum 4-2 gegen fucking Bayern München gewinnt. Und ich weiß, ich hatte gesagt, ich rede nicht mehr über Bochum, aber ich will jetzt heute über Bochum reden. Was war das? Also, Bochum gewinnt sensationell bei den Bayern durch Tore von Antti Adjei, Lucadia, Gamboa und Holtmann. Und alle in der ersten Halbzeit. Also, das macht ja nicht mal Sinn.
Bochum. Ja, Bayern hat defensiv schlecht gestanden. ein Upamecano sah nicht gut aus. Süle war jetzt nicht auch nicht auf seiner Höchstform. Hernandez sah ganz schwach aus und ich weiß nicht, ob ich Benjamin Pavard auf diesem Feld einmal gesehen habe. Und dazu muss man sagen, ich habe am Samstag Einzelspiel sich gucken können, dieses Spiel, Gott sei Dank. Und ja, wie gesagt, ich glaube, ich habe kein Mal Pavard am Ball gesehen. Und ja, die sind einfach defensiv auseinandergefallen und außer Kimmich hat er keiner mehr verteidigt. man lässt viele Chancen zu und dann hat man halt nicht einen Manuel Neuer im Kasten, sondern halt nur noch einen nicht in Spielpraxis seienden Sven Ulreich. Ich glaube, das ist passiert. Ich fand sehr sympathisch nach dem Spiel, dass Thomas Reis über Gerrit Holtmann gesagt hat, der hätte den rechten Fuß sonst nur zum Stehen. Nachdem er gerade so einen absolutes Traumtor von der 16er-Kante gemacht hat gegen die Bayern.
Ja, was? Das kann doch jeder.
Ja.
Ja, das ist mir auch so aufgefallen, dass das überraschend gut war. Aber allgemein, ich will das Spiel jetzt nicht so hoch bewerten. Wir haben auch letzte Saison 5-1 gegen Dortmund gewonnen. Aber dieses Spiel ist doch ein Spiel, das meiner Ansicht nach dafür sorgen wird, dass es für Bochum vermutlich gar nicht mal leichter werden wird die nächsten Wochen, weil viele Mannschaften viel, viel defensiver gegen die jetzt rangehen werden. Oder denkst du, ich liege da falsch? Weil mein Eindruck, ich will jetzt nicht so viel über das Spiel reden, weil ich das Spiel nur in der Konferenz gesehen habe, aber mein Gefühl ist nach solchen Spielen immer, dass andere Gegner sich viel, viel defensiver anstellen, was natürlich für Mannschaften wie Bochum, die nicht aufs Spiel machen, ausgelegt sind, deutlich mehr Probleme damit kriegen.
Ja, das könnte sein. Andererseits steht sich auch Bochum mit einem mit 3 Punkten mehr in der Tabelle da, was ja nun mal in dieser aktuellen Bundesliga-Konstellation ein relativ großer Sprung ist. Ich weiß nicht, wie viel haben die auf den Relegationsrang? Moment, auf Augsburg hat Bochum 6 Punkte. Also, natürlich kann man sich dann gegen Bochum hinten reinstellen, aber nun hat Bochum jetzt weniger den Zwang, um auf Biegen und Brechen nach vorne spielen zu müssen. Und die können sagen, ja gut, dann lasst ihr das hier 0-0 ausgehen, ihr macht keinen Punkt auf uns gut, sind wir okay damit, macht ihr mal.
Ja.
Und natürlich nimmt man am Bochum trotzdem Stärken, weil natürlich ein Antwerp Jay und vor allen Dingen Gerrit Holtmann auch viel über die Geschwindigkeit kommen. Aber ich glaube, Bochum hätte jetzt mit 6 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz keine so großen Sorgen, wenn jetzt die Mannschaften hinter ihnen eben nicht gegen die direkte Konkurrenz, in dem Fall sie selbst, punkten können. Also.
Ja.
Weiß ich nicht. Kann schon sein, was du sagst, aber ich glaube es nicht zu 100%, weil man wird sich dann vermutlich in die Situation begeben müssen, dann in der, oh scheiße, es ist 80. Wir spielen hier gegen Bochum, wir müssen hier, gegen welcher Mannschaft sollen wir denn sonst gewinnen?
Ja.
Als zum Beispiel Hertha. Dann schmeißt man dann alles nach vorne und dann können halt eben kann eben ein Holtmann auch noch durchrennen. Also.
Ja, das stimmt. Ich hoffe jetzt einfach mal für Bochum, dass sie nächste Woche richtig aufs Maul kriegen. Weil das wäre ein richtiger Mentalitätsboost, dass man merkt, man ist nicht die beste Mannschaft. So 4-5-0 einmal richtig abkriegen. Nächste Woche, ich weiß nicht, gegen wen sie nächste Woche spielen, aber das wäre es auf jeden Fall.
Pascal S. Hakentor.
Am besten Dreierpack von so einem sympathischen 19-jährigen Portugiesen und dann danach sind sie geerdet und wissen, wir können gut spielen, aber wir sind nicht die Besten. Das wäre es, glaub mir.
Oh, Masterclass incoming. Ich bin ja der einzige Fan von diesem Fußballer. Also
das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Ich war so kurz davor, mir ein Trikot von dem zu kaufen.
So nämlich. Ich möchte übrigens auch herausheben, dass Danilo Soares so eine unfassbar krasse Saison bei Bochum als Linksverteidiger spielt, dass falls Bochum noch runtergehen sollte, was ich jetzt nicht mehr für so wahrscheinlich halte, dann, falls Bochum runtergehen sollte, dann sollte sich jeder Verein, der da unten drin steht, sei es Bielefeld, sei es Hertha, sei es Stuttgart, Augsburg, egal. Den Typen würde ich mich sofort dran setzen, den zu verpflichten, weil der defensiv eine so unfassbar bärenstarke Saison gespielt. Auf den Statistiken her, da würde ich mich definitiv drum bemühen. Jetzt gerade, wenn der VfB Stuttgart zum Beispiel, also Bonas Rosa ist nach der Saison weg. Wenn man die Klasse halten sollte, würde ich mich als VfB Stuttgart mal definitiv um den bemühen.
Ja, ich kann mich erinnern, dass vor der Aufstiegssaison von Bochum wollte Schalke ihn haben. Und die Schalker Fans waren sich auch sicher, dass er zu Schalke kommt, weil das ist doch nur Bochum, Alter, was will der bei Bochum? Bochum steigt doch eh nicht auf und wir spielen Bundesliga. Ja, so kann sich's drehen. Er hat dann bei Bochum verlängert und jetzt ist er hier und spielt wirklich eine gute Saison in der Bundesliga. Das ist...
Auch da, spät, Spätstart, das ist glaube ich seine erste Saison mit 30 Jahren, ne?
Ja, ist, also hat auf jeden Fall noch nicht Bundesliga gespielt. Wer auch so wirkt, als hätte er noch nie Bundesliga gespielt aktuell. Die Hertha.
Hohoho, smooth.
Hertha verliert 2:1 gegen Branimir Gota.
Branimir Gota strikes again und zwar zweimal, denn er trifft einmal nach, was waren es, 26 Sekunden nach einem Pass von Paul Seguin, der nicht so wirkt wie ein Andres Iniesta hat es geplant, sondern der wirkt wie, ich knüppel das Ding mal nach vorne und dann gucken wir mal weiter.
Ja.
Dann macht er das 1-0 und dann trifft Branimir Gota noch zu seinem 5. Elfmeter-Tor dieses Jahr. Hat übrigens auch schon 7 Hütten insgesamt, 5 davon per Elfmeter. Das ist nicht schlecht, so eine Qualität muss man auch erstmal haben. Ich habe gehört, ein gewisser Verein aus dem Süden Deutschlands hat von den letzten 5 Elfern 4 verballert. Aber ja, führt kommt langsam in Fahrt.
Ja, ich meine, es gibt also einige Vereine oben drüber, die sich langsam Sorgen machen sollten. Deswegen.
Aber dieses Simpsons-Meme mit dem Chuckles, I'm in danger.
Ja, das ist es gerade. Und so geht's nicht nur dem VfB, so geht's der Hertha, so geht's Augsburg. Genau, mein zweiter Punkt, weshalb ich mir, mein zweiter Hoffnungspunkt für den VfB, Hertha BSC. Die kriegen es nämlich auch nicht zur Zeit hin. Allein die Tatsache, dass Linus Gechter, der, okay, wie formuliere ich das jetzt, möglichst wenig abwertend, der
ungefähr 12 Jahre alt ist.
Genau, der ungefähr 12 Jahre alt ist, also der ist jünger als ich, das müsst ihr euch mal vorstellen, jünger als ich, ich bin volljährig, okay, nur um das nochmal klarzustellen. Ist so, der spielt Bundesliga und der ist aktuell so der Hoffnungsträger in der Innenverteidigung von Korkut. Und muss ich da viel zu sagen, weshalb das nicht so wirkt, als wäre das gut? Ich glaube nicht.
Also es ist schon der Wahnsinn, dass du dich mal der Junge mit 17 schon da gefühlt die Kohle aus dem Feuer holen muss, nachdem man noch letzte Woche einen sehr starken Marc-Oliver Kempf da gesehen hat, der diese Woche natürlich wegen seiner Corona-Infektion nicht teilnehmen konnte. Man hat noch Martin Dardai und Dedrick Boyata, die beide verletzt sind. Ich war auch erst irritiert, dass die ja eigentlich, ich dachte mal, Hertha BSC, wenn sie dann eigentlich nicht mangelt, guten Innenverteidigern, aber die haben ja Torunarino abgegeben und die Verletzten habe ich gerade schon aufgelistet und dann stand da plötzlich so ein 17-Jähriger, von dem ich noch nie gehört habe in der Startelf. Aber ich meine, dass der jetzt, als er neben Niklas Stark gespielt hat, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Gechter der Unerfahrene von den beiden ist.
Ja.
Gechter fischt einmal einen von der Linie, hat generell ein starkes Spiel gemacht, während Niklas Stark wie immer zu unvorsichtig die Zweikämpfe geht und nicht rechtfertigt, warum er. Ist er nicht noch Kapitän bei Hertha?
Stark.
Er rechtfertigt, ja.
Nee.
Oder ist der Vize hinter Boyata?
Ich dachte, dass Boyata Kapitän wäre.
Okay, gut, er rechtfertigt trotzdem nicht, warum er Führungsspieler in diesem Verein sein soll. Ich glaube auch, vielleicht hat Bobic deswegen einen Kampf, der auch durchaus ähnliche Qualitäten, zumindest Qualitäten in die Richtung hin mitbringt, geholt. Aber ja, ich finde, Niklas Stark hat mal wieder kein gutes Spiel gezeigt und ja, Gechter fischt einmal einen von der Linie und macht ein Tor. Auch kein schlechtes Bundesliga-Debüt.
Ja, nee, das ist nicht sein
Debüt. Als Innenverteidiger.
Das ist nicht sein Debüt. Sein sechstes Spiel, glaube ich, oder sein fünftes.
Ich hab den Namen noch nie gehört.
Doch. Da kommt wieder mein Sportschau-Hören zugute, weil ich wirklich literally jedes Spiel, das ich nicht schauen kann, mir anhöre. Der ist sogar relativ früh in der Saison, wurde der eingewechselt. Einmal, weil sich irgendwer verletzt hat, obviously, bei Hertha.
Er hatte
im Könnte das gegen Pokal Fürth gewesen sein? Gegen Gladbach? Irgendwie
gegen Bochum.
Gegen Bochum, ja.
War sein erstes Bundesligaspiel am 12.09.2021. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe.
Ja.
War nicht sein Bundesliga-Debüt, aber trotzdem mit 17 mal eben so eine Leistung zu zeigen, aller Ehren wert.
Ja, und Hertha muss jetzt mal was zeigen. Vor allem, ich bin ja wirklich, ich mag Taifun Korkut. Ja, ich finde, er ist sympathisch, aber er rechtfertigt mal wieder überhaupt gar nicht seine Bundesliga-Tauglichkeit. Ja. Also,
ja.
Das gut, gut, dass wir zusammengefasst haben. Gehen wir zum nächsten Spiel, bevor wir uns richtig aufregen können. Der Plastikverein aus meiner Nähe gewinnt 2-0 gegen Bielefeld. Ja.
Das ist ja toll.
Eine wundervolle romantische Story. Florian Hübner trifft nach seiner Verletzung am letzten Spieltag aus der Saison 1920. Das ist wundervoll romantisch bei einem Plastikverein. Hat man da einen gewissen Sarkasmus gehört? Ich glaube nicht. Das war alles ernst gemeint. Ich will da gar nicht lange drüber reden, weil ich Hoffenheim wirklich scheiße sind. Hübner und Rüther treffen. Und Bielefelds positiver Lauf ist jetzt erstmal gestoppt damit, aber also Bielefeld ist trotzdem noch die Mannschaft, der ich aktuell am meisten zutraue aus den unteren Kandidaten. Wobei, ich glaube, der positive Lauf ist schon länger gestoppt. Haben die nicht letzten Spieltag auch nur unentschieden gespielt gegen Gladbach?
Kann sein, falls dem so sein sollte, finde ich immer noch, dass gegen eine Mannschaft, die mit einem Kader, der letztes Jahr Champions League gespielt hat, 1-1 spielen.
Ja.
Ja, sowas finde ich jetzt immer noch, ist jetzt nicht, dass man darauf rumkrillen müsste. Bei der Performance, man spielt gegen eine Mannschaft, die gerade um die Champions League spielt, aktiv.
Ja.
Und die Ressourcen zur Verfügung hat. Ich weiß, die haben hohes Transferplus, bla bla bla, aber die hatten eine interessante Starthilfe. Das ist schon im aller Ehren, weil ich meine, wenn man die letzten Spiele anguckt, ich gehe die gerade durch, ich sehe.
Also die haben jetzt
Die letzte Niederlage von denen war am 11. Dezember 2021, das übrigens das Datum des letzten VfB-Sieges war. Und danach Sieg gegen, wenn man es mal durchgeht, Sieg gegen Bochum, Sieg gegen Leipzig, Unentschieden gegen Freiburg, Unentschieden gegen Fürth, Sieg gegen Frankfurt, Unentschieden gegen Gladbach und eben jetzt wieder Niederlage gegen Hoffenheim. Also würde ich jetzt nicht als unbedingt, da werden jetzt sich nach der Saison nicht ärgern, ach, da hätten die Punkte holen müssen.
Ja, das meine ich auch nicht. Ich meine nur, dass sie diesen ungeschlagenen Run jetzt mal nicht weiterführen konnten.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank, du sagst es. Nicht so wirklich, Gott sei Dank, das Spiel am Samstagabend.
Wir gehen dahin, wo es weh tut.
Das war nicht Vergnügungssteuerpflicht. Wobei doch, das war ein gutes Spiel eigentlich. Es war gut anzuschauen.
Ich bin trotzdem froh, dass ich es nicht gesehen
habe. Ich habe es auch nicht im Live gesehen. Stories mit Lars, ich erzähle halt viel zu viel Off-Topic-Zeug, es tut mir leid. Samstagabend, ich komme vom Dartheim und ich war noch auf den Geburtstag eingeladen und ich war so, gehe ich da jetzt wirklich hin? Ich habe eigentlich keine Lust, ich will VfB schauen. Hab mir so gedacht, doch, gehst du hin? Musste da eine halbe Stunde lang mitten nach Baden fahren. Also ich hätte, es war basically so weit, wie wenn ich nach Hoffenheim ins Stadion fahre. Okay. Und im Auto habe ich mir volle Lautstärke das Spiel gegeben im Radio, also über Sportschau Live. Und man könnte meinen, ich hätte eine Kooperation mit denen, so oft wie ich das erwähne. und es war nicht gesund für meinen Blutdruck. Also, ich habe die erste Hälfte bis kurz vor dem Bayer-Tor gesehen. Das Bayer-Tor habe ich zum Glück nicht mehr gehört. Und es war nur so, und jetzt wieder Bayer vorne. Und der VfB verliert den Ball wieder im Vorwärtsgang. Und das war wieder einer zu viel für Süder. Silas verliert wieder den Ball. Ah, da kommt Thomas nicht durch. Und dann kurz bevor ich aussteige, ich bin mitten auf irgendeiner Landstraße irgendwo im Nirgendwo, habe seit 10 Minuten kein anderes Auto oder Lebewesen gesehen, schreit auf einmal der Kommentar drauf, oh, das war Thomas vor dem Tor, Pfosten! Da war ich kurz davor, laut auf die Hupe zu drücken, weil ich mich freuen wollte für ein Tor. Aber naja. Das ist Story of my VfB-Erlebnis Samstagabend. Und dann geht's halt ein bisschen den Bach runter. Noch vor der Pause drifte. Er trifft Moussa Diaby, dann Diago Thomas, direkt im Anschluss Adli, Wirtz, Thomas und Schick. Wobei ich jetzt gerne nicht so sehr über die VfB-Tore reden. Wobei doch, ich will auch darüber reden. Das erste Diaby-Tor, da muss ich sagen, da ist einfach sehr viel Pech dabei. Also was heißt Pech? Einerseits Können von Diaby und dann Pech bei dem VfB-Abwehr, weil man hat den Ball einmal. Er lackt sich irgendwie durch Pascal Stenzel durch, der den Ball eigentlich schon hat. Dann läuft er weiter. Drei Mann blocken den Schuss und der Ball springt irgendwie von Mavropanos, der mal wieder irgendwelche Verrenkungsübungen gemacht hat, die ich nicht in meinen kühnsten Träumen beherrschen würde. Den Ball mit Atakan Yara so zusammen geblockt hat und ich glaube auch Ito, der da noch lag. Und der Ball springt dann wieder so unglücklich zurück zu Diaby. Das war Pech, muss ich ehrlich sagen. Das war Pech.
Ja, und der Typ, der ist einfach so wahnsinnig schnell im Kopf. Ich meine, die Handlungsschnelligkeit dann direkt drauf zu braten, muss, die sehe ich jetzt auch nicht bei jedem Bundesligaspieler.
Ja, genau. Das war
auch eine herausragende Qualität, diese Schnelligkeit, nicht nur mit den Füßen, sondern eben auch im Kopf.
Ja.
Und das war einfach in dem Fall individuelle Qualität, aber das war halt auch nicht das einzige Tor, was man kassiert hat.
Ja, leider. Es war dann auch so, dass man man schießt dann das 1:1 durch Thiago Thomas und war das Tor geil. Wirklich, das war so ein schönes Tor, wie Mangala da den Ball mitnimmt. Wirklich, das habe ich, das ist nicht jugendfrei eigentlich, was der da macht.
Ja, das ist, also was Mangala da mit den Verteidigern von den Pillen angestellt hat, war in der Szene einfach der Wahnsinn.
Junge, ich sag doch, das ist nicht jugendfrei. Und dann schweißt Thomas da den Ball rein, war ich glücklich drüber. Und kurz danach ein Tor durch Adli, ein Kopfballtor nach einem Standard. Wer hat sowas schon mal gehört gegen den VfB? Das sind doch so standardstark, oder nicht?
Hä, standardstark wie Werder Bremen in der Abstiegssaison.
Aua. Ja, da war was.
Yes, sad, but it hurts, but it's true, bro.
Ja, ich glaube, dass Leverkusen sich genau darauf fokussiert hat, auf diese Standardschwäche und wussten, dass sie damit was reißen können. Weil, wenn der Standard normal reingeschlagen wird, wie der normalerweise reingeschlagen wird, dann hätte der VfB es dieses Mal gehabt, weil er da ein bisschen sicherer gewirkt hat. Aber das war halt so eine Variante, womit man nicht gerechnet hat und die man auch nicht verteidigt, wenn man eine Standardschwäche hat. Sondern da versucht man halt, das Obvious in der Mitte zuzumachen. Und dann spielt er so ein bisschen kürzer und da, und dann ist da noch ein super schöner Kopfball, ja.
Weißt du übrigens, woran man merkt, dass oder woran man schon ungefähr ablesen kann, ob der VfB besser oder schlechter bei Standards organisiert ist?
Hm.
Meiner Ansicht nach.
Ja, heraus.
Ob Atakan Karasor spielt oder nicht.
Ja.
Ich finde, das merkt man einfach bei ihm. Der bringt halt auch noch eine Größe mit, eben weil er sowohl Innenverteidiger als auch Sechser spielen kann. Aber dadurch hast du halt, wenn du ihn nicht als Innenverteidiger spielen lässt, noch immer einen Spieler, der etwas größer ist. Und der ist halt auch wirklich ein großer Kommunikator auf dem Feld. Also gerade bei Standards sieht man immer wieder die Jungs um sich herum organisiert. Also ich finde, der bringt da schon noch ein bisschen mehr Sicherheit rein. Natürlich auch wieder schlecht, das nach einem Spiel zu sagen, wo man natürlich wieder ein Standard-Gegentor kassiert hat, aber...
Ja, allgemein Atakan Karasor. Ich habe den, ich glaube letzte Woche oder vorletzte Woche habe ich gesagt, dass ich gerne hätte, dass Atakan Karasor wieder häufiger spielt, weil wir jetzt ein defensives Element brauchen. Und ich hab's predicted. Er war gut.
Ja, das war Atakan Karasor generell jemand, der beim VfB in den letzten Jahren eine ganz spannende Entwicklung genommen hat, von jemandem, wo man in der Zweitligasaison noch dachte, muss das jetzt sein?
Das war ein bisschen so teuer.
Bis hin zu, sympathisch neben dem Feld, und absoluter Kabinenkleber und ist okay, wenn der auch eine Rotation spielt. Und jetzt plötzlich jemandem, wo ich jedes Mal, wenn er in den letzten Wochen nicht in der Startelf war, ich mich frage, warum nicht?
Ja, genau, das denke ich mir nämlich auch, weil wen willst du da sonst spielen lassen, der das besser macht? Es tut mir leid.
Man spielt statt mit der Raute mit zwei Sechsern und zwei Zehnern oder zwei Achtern und man lässt dafür den Jahrhundertspieler Philipp Förster auflaufen.
Philipp Förster.
Ich weiß nicht, wo man auch mal dazu sagen muss, der vermutlich mit Materazzos Aussage vor kurzem gemeint war, mit Spielern, die es nicht verstanden haben, worum es hier gerade geht. Und ich verstehe es dann nicht, warum dieser Mann dann, was waren es, zwei oder drei Wochen später wieder in der Startelf stehen darf dann letzte Woche? Ja, versus einen Karasor, der natürlich ein deutlich defensiverer Spieler ist, aber wodurch man Mangala mehr Offensivdrang ermöglichen kann. Und der auf mich zumindest den Eindruck, das wirkt immer so blöd mit dieser Mentalitätsdiskussion, aber für mich ist Atakan Karasor von der Mentalität der VfB-Spieler, der es am meisten verstanden hat, worum es hier gerade geht.
Vor allem ist für mich Atakan Karasor, normalerweise hast du ja Mangala, Endo und Förster. Und Förster spielt eher vor den beiden. Also habe ich zumindest so in Erinnerung,
ja,
glaube ich.
ja,
Und
ja.
Karasor spielt hinter den beiden. Das heißt, sowohl Endo als auch Mangala haben ein bisschen mehr Luft in dem, was sie tun, dass sie nicht jetzt alles auf Sicherheit spielen müssen, sondern dass halt auch mal Mangala diese Drehung, die er da gemacht hat, was war ja nicht mal eine Zidane-Rolle, das war auch irgendeine andere wunderschöne Drehung, dass er die auch einfach mal machen kann, weil er weiß, hinter mir steht der Atakan und der wämst den um, wenn der auf ihn zuläuft. Und das ist genau das, was wir jetzt gerade eher brauchen als ein Philipp Förster, wo der Gegenspieler weiß, ja, der läuft mich gleich an. Wenn ich den Ball verliere, ist gar kein Problem. Er braucht erstmal 5 Sekunden, bis er merkt, dass ich den Ball verloren habe. Dann braucht er nochmal 5 Sekunden, um zu merken, dass er einen Mitspieler hat, den er den Ball spielen kann. Und dann braucht er 5 Sekunden, um die Bewegung auszuführen, mit dem er den Ball spielen kann. Deswegen, Philipp Förster und ich haben ein gespaltenes Verhältnis, weil ich mag Philipp Förster, aber er spielt scheiße diese Saison.
Ich habe mal irgendwann getweetet, ich rege mich über Philipp Förster auf, wenn er spielt, und ich rege mich darüber auf, wenn er nicht spielt. Great success.
Ja, ja, es ist so.
Also und so, ja, das fasst, finde ich, ganz gut zusammen, weil an einem guten Tag in der letzten Saison hat man, finde ich, schon gemerkt, ob er gespielt hat oder nicht, weil er ja auch viel vorne ordnet, gerade im Pressing. Aber diese Saison spielt er nun mal einfach nicht gut. Und jetzt gerade beim VfB, wo man in den letzten Wochen, jetzt mal ausgenommen, gegen jede Mannschaft sau viele und auch oft unnötige Gegentore gefressen hat, braucht man vielleicht nicht jemanden, der vorne nicht effektiv presst und im Müngersdorfer den Ball in den Oberrang schlägt. Und dafür jemand, der ein bisschen mehr defensivere Stabilität mit reinbringt. Und mit Karasor vs. Förster zu spielen, ist ja schon nochmal deutlich defensiver.
Ja, das stimmt.
Und ja, wie gesagt, man öffnet in den Halbräumen halt Mangala und Endo ein bisschen mehr Raum. Also.
Ja, auf jeden Fall. Und was ich leider sagen muss, es haben wieder die Wechsel stattgefunden beim VfB, die ich nicht verstehen kann und verstehen will.
Was? Also, dass ein Alexis TBD eingewechselt wird,
nein,
der dann ja auch den quasi, den
auf
der
keinen
den
Fall.
Quasi, der auch den Quasi-Assist gemacht hat, fand ich schon die richtige Entscheidung.
Das meine ich also nicht. Ich meine, dass du zum bestimmt 10. Mal diese Saison einen Tonks einwechselst, der überhaupt nichts bringt. Dessen einzige Aktion war, die ich wahrgenommen habe, war vor dem 2. Thomas-Tor, wie er da irgendwo im Strafraum auf dem Boden liegt. Mehr habe ich von dem nicht mitbekommen. Und ich denke mir doch, ist mir doch scheißegal, was die Leute im Training zeigen. Sie springen es nicht auf den Platz. Wieso spielt der jede Woche?
Und auch der spielt, glaube ich, zumindest als Einwechselspieler verstehe ich den Gedanken bei sowohl Klimo, ich weiß nicht, was du sagen willst, bei einem Teto Klimovic als auch bei einem Koulibaly, weil beide sehr viel Tempo mitbringen, was natürlich gegen Abwehrreihen, wenn sie eben auch schon 70 Minuten spielen, in den Beinen haben, effektiv sein kann. Und das eben, das sind solche Zocker, die haben einfach auch mal eine gute Aktion und können damit mal eben den Tag retten. Und ich glaube, das ist das Kalkül dahinter. So, dummes Beispiel, weil es lässt sich nur auf echten Fußball übertragen in der Regel, aber bei FIFA wechselt man ja zum Beispiel auch oft einfach in der 70., 80. So einen Pace-Merchant ein und hofft einfach, dass der mal an einem vorbeirennt. Ich glaube, so etwas ist das Kalkül dahinter, und natürlich will man damit auch ein offensiveres Statement setzen. Und die einzige Alternative, die da wirklich noch im Kader steht, wären Beas.
Aber dann bring doch nicht. Tommy
kommt von der Verletzung, die Davi hatte bis vor kurzem Fitnessrückstand, wie auch immer. Und Philipp Förster, ja. Der und Dribblings ist jetzt auch eine schwierige Geschichte. Oder,
ja.
Oder Ahamada, aber da sehe ich jetzt nicht unbedingt den Mehrwert, der ist nicht offensiv. Und wenn man Florian Wirtz den Knöchel amputieren hätte wollen, dann hätte man das früher machen müssen.
Ja. Ja, was ich mir halt denke, ist, wenn du jede Woche Klimovic und Koulibaly reinwirfst, das versteht der Gegner auch irgendwann. Das ist jetzt nicht mehr so, dass er denkt, aha, Mensch, da kommt jetzt ein schneller Spieler, was mache ich denn jetzt? Das ist ein Koulibaly. Nee, der sagt dann halt dem Spieler, der Koulibaly beherrscht einen Trick, wenn du den verteidigen kannst, dann ist der überhaupt kein Problem für dich. Und genau das ist leider der Fall, habe ich das Gefühl. Dann nimm doch mal einen Eckloff mit, der.
Verletzt.
Nein, der hat gespielt die letzten 2 Wochen. In der zweiten.
Ja, ja. Aber bei mir wird er hier in der App, die ich gerade offen habe, als verletzt angezeigt.
Oh. Das tut jetzt ein bisschen weh.
Ich würde den auch gern sehen, aber der hat zum Beispiel auch nicht eben nicht so eine Geschwindigkeit.
Und aber
wie gesagt, ich denke, das muss das Kalkül sein. Einfach doch K.O. Spieler probieren zu überlaufen und ey, vielleicht klappt's ja.
Aber was, also jetzt, nicht bös gemeint. Wir liegen hinten jedes Mal, wenn die kommen. Wen willst du denn überlaufen? Also, ist ja nicht so, dass wir jetzt Gegner haben, die an der Mittellinie pressen, weil wir 1-0 vorne liegen und die ein Tor machen wollen. Wir haben Gegner, die stehen meistens auf der Höhe von ihrem eigenen 16er und du kannst froh sein, wenn da mal ein Abwehrspieler sich bis zur Mittellinie bewegt. Also, ganz kann ich den Gedankengang nicht folgen.
Ja. War Leverkusen dann so weit hinten? Weil
also offensiv waren sie auf jeden Fall nicht.
Wenn ich mir die Ballbesitzstatistiken aus der zweiten Halbzeit angucke, dann sehe ich 34% in der VfB-Hälfte, 50% in der Mitte und nur 16% fanden statt in der Hälfte von oder im Drittel von Leverkusen. Also die scheinen ja schon eher hoch gestanden zu haben. Und ich habe das Spiel nicht in voller Länge gesehen, aber.
Also ich hatte zumindest,
ein Eindruck,
als Leverkusen dann 3-1 geführt hat, nicht das Gefühl, dass die sonderlich hoch standen noch. Also, naja, ist auf jeden Fall auch eine Diskussion, die man mal noch nachgehen kann länger. Auf jeden Fall, ich würde gerne mal andere Wechselspieler sehen als immer die gleichen.
Ja, dem kann ich mich anschließen.
Ja, das ist gut. So, ich würde sagen, wir kommen jetzt zu guter Letzt noch zu unserem Abstiegskummerkasten, der diese Woche nicht sonderlich befüllt ist. Aber wir gehen trotzdem beide Fragen durch. Ed Kanstedt VfB tippt, dass Fürth absteigt und Bielefeld noch in Negativserie steht, startet und der VfB auf Platz 16 landet, aber drin bleibt.
Das nein, nicht nochmal Relegation.
Oh, Hauptsache drin bleiben. Paul, wenn der VfB Relegation spielt, kommst du nach Stuttgart, wir gehen da zusammen hin und sterben zusammen im Stadion.
Also, ich habe einen Lehrer, der glühender HSV-Fan ist, dem ich versprochen habe, dass wenn wir gegen eine Relegation spielen, dann machen wir das zusammen durch.
Oh Gott, okay, dann geht ihr lieber alleine.
meine Bio-Note wird danach entweder dramatisch schlechter oder dramatisch besser, es gibt keinen Mittelweg.
Ich würde persönlich empfehlen, nicht große Beleidigung gegenüber vom HSV zu benutzen.
Ja.
Ja.
Da habe ich genug freche Sprüche gebracht, als wir 3-2 gewonnen haben.
Oh je. Was ich neulich erfahren habe, dass mein Geschichtelehrer, mit dem ich ja eh sowieso richtig gut bin, dass der VfB-Fan ist. Das Jawohl. Wusste ich gar nicht. Aber jetzt verstehe ich auch, wieso wir auf jedem Thema auch so auf einer Ebene sind. Weil wir halt einfach beide schlimme Dinge gewohnt sind. Und als letztes fragt noch, haltet euch fest, ich habe mir angeschaut, wie man seinen Namen ausspricht. Fragt Oli Xesh, Leute, ich hoffe, ihr seid alle stolz auf mich. Oli Xesh fragt, wird es bei den Abstiegskandidaten noch einen Trainerwechsel geben?
Ich sehe nicht, dass Korkut die restliche Saison macht. Ich möchte die Welt, in der Florian Kohfeldt jetzt seinen Club in einer konstanten Form hält. Die Welt möchte ich sehen. Also ich sehe dabei zwei Vereine, die ich jetzt hier gerade angerissen habe, sehe ich noch das Potenzial. Bei, wohlgemerkt, ich weniger bei Kohfeldt. Ich denke, der wird einfach nach der Saison einfach gehen. Ja gut, bei Augsburg, da warten wir mal noch, wie sehr Markus Weinkorken im wie lange der noch da bleiben darf.
Mhm.
Ich denke, dass Bielefeld jetzt nicht, dass jetzt Amirabi keine Übersturzhandlung machen wird. Und
nee, glaube ich nicht. Dämlich.
Ich sehe nicht, dass bei Fürth.
Nee, darauf gar keinen Fall.
Da sehe ich keine Welt, in der. Die werden ja auch blöd, Stefan Leitl zu feuern. Und beim VfB denke ich, man sollte Materazzo doch im Amt halten. So viel Kredit hat er sich jetzt auch einfach verdient.
Ja.
So. Hast du. War jetzt alles ein bisschen lang. Aber
sehr gut. Ich glaube, es gibt keinen Trainerwechsel mehr im Abstiegskampf, sage ich mal ganz spontan heraus.
Jetzt? Du denkst, dass Korkut die Saison durchmachen darf?
Ja.
Interesting.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Korkut entlassen wird. Ich denke, es bleibt alles so, wie es ist da unten.
Dein Wort in Gottes Ohr, weil wenn Korkut im Amt bleibt, okay, sag ich jetzt nicht, aber wenn Korkut im Amt bleibt, dann steigern sich die Aktien des VfB Stuttgart gerade dramatisch.
So, nach kleiner Unterbrechung sind wir wieder da, um noch kurz 30 Sekunden eine Sache zu sagen. Als erstes, Schrammi, gute Besserung. Ich habe vorhin gelesen, dass dein Tumor wieder da ist. Es tut mir wirklich sehr leid für dich. Ich hoffe, du schaffst das. Ganz viel Kraft dabei. Und ja, sonst war es das eigentlich. Nächste Woche machen wir eine VfB-Folge mit einem wunderbaren Gast. Ich hoffe, Andreas kriegt es hin, den Gast zu organisieren. Ich glaube, an Andreas, der kann das.
Bin ich. Richtig?
Richtig, ja, genau.
Da bin ich ja beruhigt, ich wäre ganz, ganz zornig geworden, wäre es nicht ich gewesen.
Oh ja, ja.
Wäre ich da wütend gewesen.
Hui, ja. Ja, sehr gut. Also, folgt auf jeden Fall dem guten Paul, @Labakalypse auf Twitter. Er ist ein wundervoller Typ. Wir hören uns nächste Woche oder vielleicht auch diese Woche, ich weiß nicht. Macht's gut, bis dann. Tschüss.
Tschüss.